Vielen Dank, Frau Wichmann, vielen Dank, Frau Todorovic, für die Einladung. Also mein Vortrag heißt Open Culture, freie Kultur für alle, und ich bin einerseits Jurist und andererseits Wikipedianer, das heißt, ich nehme es ganz genau mit Begriffen. Und deswegen ganz kurz, Open Culture, dieser Begriff ist mehrdeutig und er ist insbesondere, eigentlich hat er eine weitere Bedeutung als die Bedeutung, die wir heute beimessen. Und wo kann man das anders nachschlagen als bei Wikipedia? Open Culture ist eben der Begriff, der diese ganze Open Welt eigentlich zusammenfasst. Open Source, Open Knowledge, Open Government und so weiter, Open Data. Das ist alles, und die ganzen Menschen, die dafür einsetzen, die ganze Idee dahinter, diese ganze Bewegung, die nennt man eigentlich Open Culture. Heute für unsere Zwecke nennen wir aber eben Open Culture das, was wir unter Kultur im Sinne von Kulturinstitutionen verstehen. Deswegen nur ganz voran eben diese Begriffsklärung. Wir Wikimedianer, wir nennen das Thema Open Glam, wie eben schon angedeutet. Und dahinter gibt es dieses schöne Dürer-Bild, das wir da ein bisschen wikifiziert haben. Da geht es eben darum, dass wir Kulturgut digital nutzbar machen. Und da gebe ich Ihnen auch gleich noch unsere offizielle Broschüre zu diesem Thema, weil wir versuchen, an Kulturinstitutionen heranzugehen, an sogenannte Glam-Institutionen, also wie schon erwähnt, Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen, und Ihnen zu erklären, dass, wenn Sie sich öffnen, Sie eigentlich nur, wie bereits schon angedeutet, was zu gewinnen haben und nichts zu verlieren. Aber das ist natürlich, wenn man mit Institutionen verhandelt, die 200, 300, 400, 500 Jahre alt sind, eine Diskussion, die man erstmal führen muss. Genau, ich sagte, Open Glam, das ist also die Digitalisierung, die Öffnung von Kultureinrichtungen im Sinne des Open-Gedanken, der ja eben über dieser gesamten Ringvorlesung steht, den ich Ihnen daher nicht weiter definieren muss. Und wohin wollen wir? Wir wollen hin zur sogenannten Digital Commons oder zur Digital Cultural Commons. Das ist hier ein Kunstwerk, das eben mir als Hintergrund dient, den Begriff Allmende zu erläutern, den Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Commons heißt Allmende auf Deutsch, ist ein altes Wort, das war vielleicht schon Gegenstand Ihrer Vorlesung. Die Allmende ist der Teil der Fläche einer Gemeinde, auf die jeder seine Schafe treiben darf. Ganz kurz, kam das hier schon vor, das Thema? Oder ich erzähle Ihnen was Neues. Okay, gut. Also, damals im Mittelalter, wir waren alle nicht dabei, gehörte das Land dem Lehnsherrn. Und es gab wenig Privateigentum. Und man war dann zum Beispiel Leibeigner und hatte dann, oder man hatte ein Lehen zugewiesen und so weiter. Das System haben wir vielleicht alle mal in der Schule gelernt. Aber es gab eben davon ab auch die Allmende, den Teil der Gemeinde, auf der jeder sein Vieh treiben konnte, die jeder nutzen konnte, wenn man so will, wo jeder seine Wäsche zum Trocknen auslegen konnte. Oder die, zum Beispiel die großen Bleichen in Hamburg sind ein Teil waren ein Teil der Stadt, wo jeder nach dem Waschen seine Wäsche hinlegen durfte in die Sonne zum Bleichen. Deswegen heißt die große Bleiche große Bleiche. Das war eine Allmende. Die konnte jeder nutzen. Und diesen Gedanken übertragen wir aus dem Mittelalter und müssen natürlich da metaphorisch einen ganz weiten Sprung machen, natürlich in das Wissen, in die Kultur, in das Gemeinwesen und sagen, wir wollen unsere Kultur, wir wollen unser Wissen, wir wollen unsere Gemeingüter, die wollen wir auch zu einer Allmende werden lassen und wollen sie eben nicht privatisieren oder wollen wir sie nicht im Privaten belassen. Und das ist der Gedanke, der dahin steht, das ist das, der Traum, den wir träumen, wenn wir uns im Bereich Open Glam oder überhaupt im Open-Bereich einsetzen. Ich soll ja heute über das Thema Open Culture, über Open Glam sprechen, insbesondere vor dem Hintergrund der Organologie, mit der ich mich persönlich eben privat beschäftige. Das, was Sie hier sehen, steht auch drauf, das Museum für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz in Hamburg, ein wunderschönes Museum. Die sammeln alles außer Bilder, so definieren sie sich selbst. Und weil ich darüber auch, ich bin Jurist, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben an der Universität Kiel über die Abgrenzung zwischen Urheberrecht und Geschmacksmuster und Designrecht und habe mich deswegen auch mit der Geschichte des Designs und des Geschmacksmusters in Deutschland beschäftigt. Und da spielt auch das Museum für Kunst und Gewerbe eine ganz interessante Rolle, denn Mitte des 19. Jahrhunderts, um 1860 herum, war das deutsche Kunstgewerbe ein bisschen gefangen im Kitsch, wenn man so will. In Frankreich blühte die Art Nouveau, in Österreich der Jugendstil, in England hatte man es geschafft, das Kunstgewerbe zu zu industrialisieren. Und in Deutschland war man noch so ein bisschen gefangen im alten Zunftgedanken. Und das, was wir angewandte Kunst nennen, Möbel, Geschirr, Kleidung und so weiter und so fort, das hatte keinen Erfolg. Das wurde nicht als schön empfunden, das war nicht exportierbar. Deutschland war da quasi am Markt, hinten in Europa an letzter Stelle. Und man wollte da einen Sprung nach vorn machen und hat sich überlegt, wie schaffen wir das? Und zwar hat dann ein Mann, der hieß Justus Brinkmann, der kommt gleich nochmal vor, hat gesagt, wir müssen den Kunstgewerbeschaffenden müssen wir zeigen, wie es richtig geht. Wir müssen denen einen Ort schaffen, wo sie sich austauschen können, wo sie lernen können an guten Vorbildern und sogar an Vorbildern aus der Geschichte. Also wir müssen ihnen ein antikes Möbelstück zeigen, irgendwie aus der italienischen Renaissance. Wir müssen ihnen eine römische Vase zeigen. Wir müssen ihnen zum Beispiel nach Paris fahren und dort Jugendstil-Töpferwerk einkaufen und es ihnen zeigen. Und dazu brauchen wir einen Ort, ein Kunstgewerbemuseum. Und diese Idee hat sich der Justus Brinkmann nicht allein ausgedacht, sondern die Idee kam aus England. Da gab es, was heute das Victoria and Albert Museum heißt, das wichtigste Kunstgewerbemuseum der Welt. Das zweitwichtigste ist in Wien, das Kunstgewerbemuseum in Wien. Und er wollte die Hamburger Pfeffersäcke davon überzeugen, Geld locker zu machen für so etwas. Und Sie können sich vorstellen, dass das enorm schwierig war. Dieses Museum, wie gesagt, gibt es heute noch. Und welche Aufgabe, und wir wissen jetzt, welche Aufgabe es am Ende des 19. Jahrhunderts hatte, nämlich die deutsche Kunstgewerbebranche zu bilden, voranzubringen, auch im europäischen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu machen. Und die Frage ist, welche Aufgabe hat dieses Museum heute? Und ich als Jurist schaue natürlich als erstes in die Satzung der Stiftung Öffentlichen Rechts Museum für Kunstgewerbe Hamburg aus dem Jahr 2013. Da steht in § 2, Zweck der Stiftung ist, die bestehenden Sammlungen durch Forschung, Dokumentation und Publikation zu erschließen. Und wenn ich das jetzt als Wikimedianer, als Open Glam Aktivist lese, was sehe ich dann natürlich sofort? Durch Publikation zu erschließen. Das heißt, gesetzliche Aufgabe dieses Museums ist es, seine Inhalte zu publizieren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dann sage ich, ja, ein liebes Museum, da können wir doch Freunde werden. Und dann sind wir auf das Museum für Kunst und Gewerbe zugegangen und das Museum für Kunst und Gewerbe hat gesagt, sie rennen bei uns offene Türen ein. Denn mit diesem Open-Gedanken sind wir Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Und dann hat mir die Direktorin des Museums hat mir ein Zitat gezeigt von dem erwähnten Justus Brinkmann von 1869. Das ist aus dem offiziellen Gründungsaufruf. Also bevor es das Gebäude am Steintorplatz gab, hat Justus Brinkmann nicht im Abendblatt, aber im damaligen Äquivalent einen Aufruf publiziert und der hieß: Wir brauchen das Museum, um allgemein zur Läuterung des Geschmacks in kunstgewerblicher Richtung beizutragen. Dazu ist eine Anstalt ins Leben zu rufen, welche eine leichte Benutzung fördert. Das hat er jetzt da ein bisschen umständlich ausgedrückt. Er hat es ein paar andere Mal vielleicht noch ein bisschen besser, aber nicht so gut zitierbar gesagt. Es geht darum, Zugänglichmachung, den Zugang zu eröffnen, den Zugang zu gestalten. Und schon damals war eben die Zugänglichmachung von Kunst, die Zugänglichmachung von Kunsthandwerk, die Zugänglichmachung von Kultur, war ihm ein großes Anliegen. Und ich bin eben komme aus dem Digitalen und ich sage, was ist eben Zugang im digitalen Raum im 21. Jahrhundert? Und dieser Zugang ist online. Und da sagte schon wieder das Museum, das brauchst du uns nicht erzählen, das wissen wir schon, da haben wir schon was. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ist das erste deutsche Museum, das gesagt hat, wir gehen komplett online. Jeder silberne Löffel, den das Museum besitzt, jedes Plakat aus der Plakatsammlung, jedes Kleid aus der Kostümsammlung, jede römische Vase aus der Sammlung Antike, jeder japanische Druck, jedes Foto, alles noch nicht, denn öffentliche Kassen sind endlich, aber soll zumindest der Theorie nach in der Sammlung online des Museums für Kunst und Gewerbe öffentlich einsehbar, nutzbar und zugänglich sein. Und ich telefonierte eben mit dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und sagte, ja, wissen Sie, und Zugang und Musik und so weiter, und ich würde mich da gerne mit Wikipedia, und sie sagte, ja, kennen wir schon, kein Problem, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann schauten wir uns zusammen die Sammlung online an, und damals war, Sie haben ja gesagt, das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, die sammeln alles außer Bilder, die sammeln auch Musikinstrumente. Und wie gesagt, die sammeln verschiedene Dinge und die haben eine Sammlung Musikinstrumente und die war damals letztes Frühjahr als eine der wenigen Sammlungen noch nicht online erschlossen, sondern das Einzige, das es exemplarisch online gab, war das Cembalo. Und hier sehen wir eben das Interessante an der Musikinstrumentensammlung des Museums für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz. Das wurde ja als Vorbildsammlung für das Kunstgewerbe gegründet. Das heißt, die alten Stücke in der Musikinstrumentensammlung des Museums, die sind nicht organologisch gesammelt, sondern kunsthandwerklich. Das heißt, man hat besonders schöne Musikinstrumente gesammelt und dort ausgestellt, wie zum Beispiel das Zellsche Cembalo, sein Zungenbrecher, also der Typ, der das gebaut hat, hieß Zell mit Nachnamen. Und das ist eben besonders schön ausgemalt unten am Korpus mit Chinoiserien, also mit chinesisch anmutenden Dekorationen und oben mit antik anmutenden Landschaftsdarstellungen, die Szenen aus Ovids Metamorphosen darstellen. Und da kann man Bände drüber schreiben über diese Ausgestaltung und kann sich darüber streiten, ob diese Füße da, ob das schön ist und warum oder warum nicht. Und deswegen haben die im 19. Jahrhundert angefangen, Musikinstrumente zu sammeln. Heute sammelt man Musikinstrumente, weil man zeigen möchte, was ist ein Tasteninstrument, was ist ein Blechblasinstrument, wie haben die sich entwickelt, wie sah eine Geige früher aus, wie sieht eine Geige heute aus, was ist eine Querflöte und wie sind die Musikinstrumente eigentlich elektrisch geworden und wie hat sich das entwickelt, wie hat sich der Geschmack entwickelt, wie haben sich Klangvorstellungen entwickelt. Deswegen sammelt man Musikinstrumente heute und heute sammelt auch das Museum für Kunst und Gewerbe vor diesem modernen Ansatz aus Musikinstrumente, aber das ist eben ein Beispiel dafür, wie man im 19. Jahrhundert in Hamburg Musikinstrumente gesammelt hat. Und das war das einzige Instrument, das sie damals online hatten. Und dann hatten sie endlich ein bisschen Geld und wollten das auch digitalisieren. Und da kamen wir dann eben sozusagen ins Geschäft, das Museum und wir Wikipedianer. Und warum zeige ich Ihnen diese Folie? Ich zeige sie Ihnen aus zwei Gründen. Erstens, da steht herunterladen. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Das Museum, das eigentlich sonst 10 Euro Eintritt nimmt oder wie viel, sagt, dann kannst du herunterladen. Viel Spaß damit. Und das sagen sie sogar noch viel deutlicher als nur, du kannst dieses Foto hier herunterladen, in höchster Auflösung übrigens, also wie viele tausend Pixel, ist unglaublich. Sie schreiben nebendran auch noch Public Domain. Und die Public Domain, das ist die sogenannte Gemeinfreiheit, urheberrechtlich bewandert sind wir alle so ein bisschen, ne? Das Urheberrecht erlischt ja nicht irgendwie nach x Jahren, sondern erst 70 Jahre nach meinem Tod. Das heißt, Herr Zell, der im 18. Jahrhundert lebte, der ist schon lang tot und diese anonymen Maler, die das ausgemalt haben, ebenfalls. Aber das Foto dieses Cembalos wurde ja von jemandem angefertigt, der wahrscheinlich noch lebt und ganz sicher noch nicht 70 Jahre tot ist. Und die Urheberrechte dieses Fotografen hat das Museum dem Fotografen im Wege eines Lizenzvertrags abgekauft und die liegen beim Museum. Und indem das Museum hinschreibt Public Domain, verzichtet das Museum rechtswirksam auf alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte an diesem Foto. Und sagt, rechts, du darfst sie herunterladen und übrigens, uns ist vollkommen egal, was du damit machst. Public Domain, wir verzichten auf alle Urheberrechte an diesem Foto. Und das heißt, ich musste bei diesem Museum, da kann ich erklären, ja, Wikipedia ist open und es gibt freie Lizenzen und haben Sie vielleicht alle schon mal gehört und das heißt ja frei, Enzyklopädien, die frei, nicht im Sinne von kostenlos, sondern frei im Sinne von frei zugänglich und frei nachnutzbar. Aber das musste ich denen gar nicht erklären, denn das Museum für Kunst und Gewerbe ist, wie gesagt, auf dem Grundgedanken von Justus Brinkmann von 1869, sagt es von vornherein, wir existieren, weil wir den Zugang schaffen müssen zu Kulturgütern, zu Kunstgewerbe. Und das bedeutet für uns im 21. Jahrhundert konsequenterweise folgerichtig, dass wir, die uns, und das ist ja auch das, ne, so ein Museum besitzt ja etwas nicht um des Besitzens willen, sondern wir sagen, wir als Steuerzahler sagen ja, du liebe Kultureinrichtung, wir haben dir das gegeben, wir haben dir unsere Steuergelder gegeben, damit du diese Werke verwaltest, damit du neue ankaufst, damit du sie präsentierst und zeigst für uns die Steuerzahler, für uns die Gesellschaft. Und diesen Auftrag, diesen doppelten Auftrag, den versteht das Museum heute eben darin, dass sie sagt, wir digitalisieren nach und nach unsere gesamte Sammlung und machen sie komplett digital öffentlich zugänglich. Aber wer von Ihnen schafft es denn, in diese URL zu finden, die mkgsammlungonline.de und dann das Zellsche Cembalo. Und da haben dann das Museum und ich gesagt, da kommen wir ins Geschäft, denn wir bei Wikipedia, wir haben die Leser. Ja? Wir sind die sechstmeist aufgerufenste Website Deutschlands und die oder die 7. meist aufgerufene Deutschland und die 6. meist aufgerufene der Welt. Wir zeigen in 300 Sprachen, wenn man Cembalo eingibt, dieses Foto. Und dann sagt das Museum, super, dann können wir der ganzen Welt zeigen, dass Herr Zell aus Hamburg im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, dieses wunderbare Cembalo gebaut hat. Und dann kann sich die ganze Welt überlegen, was man mit diesen etwas, ich finde sie nicht besonders schönen Füßen, was man von denen halten soll. Ich finde diese Chinoiserien an der Seite viel interessanter. So viel dazu, warum es also dann ein Match made in Heaven war, dass sich das Museum für Kunst und Gewerbe und die Wikipedianer zusammengetan haben, um unter dem Motto Wiki Loves Music sich zusammenzutun. Genau, also, ich bin in meiner Freizeit Klarinettist, Pianist, singe ein bisschen, arrangiere ein bisschen. Das hat mich auch durch mein Jurastudium gebracht damals, weil nur Jura studieren, das kann keiner wollen. Das ist ein Musikinstrumentenladen in Istanbul, 100 Meter vom Gezi, vom Taksim-Platz weg, den kennen Sie alle aus den Nachrichten. Da gibt es eine Straße, in der sind, weiß ich nicht, 15 solcher Läden. Und da kann man eben jede Menge Musikinstrumente kaufen und ausprobieren. Es ist auch super laut in der Straße. Und dieses Foto verwende ich, um zu zeigen, dass mit der Organologie der Lehre von den Musikinstrumenten, das ist nicht trivial. Also den Unterschied zwischen einer Harfe und einer Zither und einer Laute und wie das alles so zusammenhängt, das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es tatsächlich zwei Menschen, die heißen Hornbostel und Sachs. Die haben das Hornbostel-Sachs-System erfunden, nachdem das so ein Stammbaum der Musikinstrumente, muss man sich vorstellen, wie die Biologen so Tier- und Pflanzenarten katalogisieren nach Ordnungen und Gattungen und Arten und Unterarten und so weiter, gibt es das Hornbostel-Sachs-System, das genau das gleiche mit den Musikinstrumenten machen. Und ich stehe vor einem Raum voller Informationswissenschaftler. Das heißt also, das könnte Sie vielleicht sogar begeistern, sich mal damit zu beschäftigen, weil es ist super interessant, denn die Tier- und Pflanzenarten unterscheidet man ja an der Fortpflanzung. Das ist ja das große Vermächtnis von dem Schweden Linné, heißt er, der die moderne Biologie begründet hat, der eben gesagt hat, wir unterscheiden Blumen nicht daran, ob die eine rot und die andere blau ist, sondern wir unterscheiden zwischen dem Kreuzblüter und dem Korbblütler. Das ist das, was interessant ist, nämlich die Fortpflanzungsorgane der Tiere und Pflanzen, die zeigen uns, welche miteinander verwandt sind und welche nicht. Und Hornbostel und Sachs haben, finde ich, einen ganz interessanten, ähnlichen Ansatz gesagt. Wir sagen nicht, zum Beispiel die Querflöte ist ein Holzblasinstrument, sie ist aber aus Silber. Und da fragt man sich, warum? Weil sie zu den Instrumenten gehört, zu den Flöteninstrumenten gehört, die auf eine bestimmte Weise den Ton erzeugen. Und Hornbostel und Sachs sagt, wir kategorisieren die Instrumente danach, wie der Ton entsteht. Und nicht, die eine ist Silber und die andere ist Holz, deswegen gehört die eine zu den Silberinstrumenten und die andere zu den Holzinstrumenten. Da sagen Hornbostel und Sachs, so funktioniert das nicht. Und darum möchte ich Ihnen zeigen, die Organologie ist nicht trivial, damit kann man sich wirklich mit beschäftigen. Da gibt es Lehrstühle, es gibt in Leipzig einen Professor für Organologie, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit sowas zu beschäftigen. Der hat auch ein Musikinstrumentensammlung-Museum in Leipzig, da habe ich auch schon besucht. Aber wir sind hier nun mal in Hamburg und da haben wir Hamburger uns eben dann mit dem bei uns vorhandenen Museum auseinandergeführt. So, jetzt habe ich viel geredet. Nächstes Hörbeispiel, denn wir sind ja hier bei Wiki Loves Music. Niemand darf was sagen. Also verraten Sie es nicht. Wer hat das schon mal gehört, dieses Stück? Alle. Das ist eines der berühmtesten Stücke der klassischen Musik überhaupt. Vorhin haben wir Bach, Wohltemperiertes das Klavier, Cedo-Präludium gehört. Das hier ist aus dem Nussknacker von Tschaikowski, zweiter Akt, der Tanz der Zuckerfee. Also, und was wir da sehen, ist auch eine Dame im Tütü, die Zuckerfee tanzt und dieser weiße Rock, den sie anhat, das ist auch das Originalkostüm der Zuckerfee, der sich dann später eben verbreitet hat und die wir heute als den klassischen Ballettrock kennen. Aber jetzt, was ist das da eigentlich für ein Instrument? Nicht sagen, wenn Sie es wissen. Das kann kein Glockenspiel so schnell spielen. Also wir hören ein Sinfonieorchester, aber was ist dieses Soloinstrument? So, und spätestens jetzt wissen Sie, Organologie ist nicht trivial. Da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, als wir so mit Flöte und Klavier und Gitarre und so. Weil dieses Stück kennen Sie alle, ja? Und das Stück geht noch 20 Sekunden, deswegen hören wir es noch kurz zu Ende, weil ich es auch sehr gern mag. Und es ist auch sehr schwer zu spielen. Sie kennen alle noch ein anderes Stück mit genau diesem Instrument. Was ist das für ein Instrument? Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit, oder? Und jetzt wollen wir es auch mal rausfinden, oder? Also, so, es gibt Gott sei Dank ja sowas wie Wikipedia. Und da kann man in den Nussknacker gehen und im Nussknacker-Artikel wird man verlinkt auf den Tanz der Zuckerfee. Da findet man auch dieses Foto. Und da steht, der Tanz der Zuckerfee ist ein weltbekanntes Stück aus der Ballett der Nussknacker, Opus 71, dort Nummer 14, Variation 2 von Peter Tschaikowski, das am 18. Dezember 1892 Uhr aufgeführt wurde. Es erklingt gegen Ende des zweiten Akts eines Divertissements und ist als solistischer Teil eines Pas de Deux konzipiert. Die Melodie wird vor allem von einer Celesta intoniert, einem Instrument, das erst durch diesen Tanz weltberühmt wurde. So. Und bei Wikipedia kann man ja auf so blaue Wörter draufklicken, Celesta, und dann klicken wir mal auf Celesta. Und die Celesta ist ein Idiophon in der Form eines kleinen Klaviers oder eines Harmoniums, bei dem Stahlplatten mit filzbezogenen Hämmern über eine Klaviatur angeschlagen werden. Die Klangplatte ist über einem Resonator aus Holz angebracht. Der Klang einer Celesta ähnelt dem eines Glockenspieles, jedoch mit einem weicheren Timbre. Auch sind Spielmöglichkeiten auf der Celesta, oh, das ist ein Tippfehler, deutlich vielfältiger. So ermöglicht es nicht nur einzelne Schläge, sondern komplementär ganze Skalenläufe, Glissandi, Arpeggios sowie großflächige Akkorde. Sie merken schon, ne? Musikwissenschaft ist, wie gesagt, nicht trivial. Der Name kommt ursprünglich vom französischen Celeste, was so viel wie himmlisch bedeutet. Deswegen verwendet es auch natürlich John Williams in Harry Potter, weil es ein bisschen mysteriös, sphärisch klingt. So, Celesta. Das heißt, wir Wikipedianer haben jetzt die Aufgabe, der Welt zu erklären, was die Celesta ist. Und ist schön und gut, jetzt haben Sie diesen Text gelesen, aber Sie haben auch noch nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Ne? Idiophon und so weiter. So, und da haben wir dann angesetzt, wir haben gesagt, liebes Museum, und wir müssen uns jetzt da mal zusammensetzen und das jetzt mal ordentlich erklären. Und wir werden auch gleich mal diesen Tippfehler da beseitigen. Da gibt es ja diese Schallfläche bearbeiten und da kann ja jeder mitmachen. Und ganz kurz, ganz ehrlich, wer von Ihnen hat schon auf diese Schaltfläche geklickt und einen Wikipedia-Artikel bearbeitet? Es ist super krass, wie wenig das sind. Ne? Also wenn man sich überlegt, 6 beliebteste Website in Deutschland. Hier in Hamburg hat noch nie jemand einen Bachelorabschluss gemacht, ohne mal Wikipedia für seine Bachelorarbeit verwendet zu haben. Das kann ich sicher sagen, denn immer im Dezember machen wir diese Spendenkampagne und wir sehen, was in den Spenden, in den Betreffzeilen steht. Und die Leute danken uns für ihre Bachelorarbeitsnoten darin. Vielen Dank übrigens. So, aber das ist, wie ich sage immer, das ist die unsichtbarste Schaltfläche des Internets. Wir zeigen diese Schaltfläche viele Millionen Mal jeden Tag an, aber niemals klickt jemand drauf. Und das ist ein Problem, das wir eben noch nicht gelöst haben, wie wir es schaffen, mehr Leute dazu zu bringen, unsere Tippfehler zu korrigieren und mal das mit der Celesta besser zu erklären, sodass wirklich jeder versteht, warum das in Harry Potter eingesetzt wird. Aber dazu ein andermal. Jetzt erstmal zu Wiki Loves Music. Ich bin Wikipedianer und ich weiß, ich schaffe das nicht alleine. Es gibt mehr Instrumente zwischen Himmel und Erde, als man sich vorstellen kann. Also bin ich zu meinen Wikipedianern gegangen, habe gesagt, liebe Wikipedianer, lass mal so ein Projekt machen. Wir brauchen natürlich einen coolen Namen. Also natürlich Regel Nummer 1, wenn du ein Projekt machst, finde einen coolen Namen für dein Projekt. Und Wiki Loves Music, also wir haben so eine Reihe. Wir machen was mit Baudenkmälern, das heißt dann Wiki Loves Monuments. Wir machen was mit Naturschutzgebieten, das heißt Wiki Loves Earth. Und deswegen habe ich in einer super Und Wikilabs Monuments ist der größte Fotowettbewerb der Welt übrigens. Also die Leute, die sich diesen Namen ausgedacht haben, die hatten eine gute Idee. Also Wikilabs Music, und habe dann gesagt, so, wir machen jetzt hier mal was hinter uns. Genau, und deswegen fängt das mit Wikipedia Doppelpunkt an. Das ist dann hinter den Kulissen. Kann jeder einsehen, der schlau genug ist, Wikipedia Doppelpunkt Wikilabs Music einzugeben und kann sich da dann eben schlau machen. Und habe das eben gestartet, habe ein paar Wikipedianer zusammengetrommelt und habe gesagt, so, wir machen jetzt mal ein Projekt, wir gehen jetzt mal konzertiert, die Musikinstrumente an und machen die mal besser. Und so sieht es dann aus. Wir haben in Hamburg auch so ein kleines Büro angemietet aus den Spendengeldern, wie gesagt, vielen Dank, wo wir uns treffen und wo wir dann eben so Projekte durchführen können und gemeinsam Wikipedia-Artikel bearbeiten, denn allein im stillen Kämmerlein machen wir das auch jeden Tag, aber zusammen macht das dann mehr Spaß und Wikipedia basiert ja auf dem Schwarmprinzip, dass viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam dieses Ding schaffen. Und wir sind ja dabei ziemlich erfolgreich. Den Brockhaus gibt es nicht mehr, weil es jetzt uns gibt. Das heißt, die Lehrer, die ihren Schülern sagen, du darfst Wikipedia nicht verwenden, denen sagen wir ja, aber was sollen sie denn verwenden? Also gibt ja nichts mehr anders. So, also Wikilabs Music in Partnerschaft mit dem Museum für Kunst und Gewerbe mit Wikipedianern. Wir waren 3,5 Tage, waren wir da zusammen, 20 Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz und haben dann da zusammen das gemacht. Und genau, und im Zuge dessen hat das Museum für Kunst und Gewerbe seine gesamte Sammlung einmal digitalisiert und in seine Sammlung online gestellt. Und wir haben es dann eben auf Wikimedia Commons, unsere Bilddatenbank, übertragen und haben dann angefangen, Wikipedia-Artikel zu schreiben, zu katalogisieren das Ganze und natürlich dann auch natürlich idealerweise in mehreren Sprachen zu machen. Und das unten in der Mitte, zum Beispiel Strohgeige, gibt jetzt einen schönen Wikipedia-Artikel über die Strohgeige, die heißt nicht nach dem Stroh, sondern hat ein Herr Stroh erfunden. Rechts ein frühes Basshorn, gibt es auch einen Artikel drüber. Das rechts ist eine Theorbe. Wie gesagt, ist dann doch mehr als nur Klavier und Geige. So. Aber wie Sie sehen, sind das nur historische Musikinstrumente und der Celesta sind wir immer noch nicht so richtig auf die Spur gekommen. Dazu später mehr. Aber das ist auch noch ein schönes Foto, denn man muss natürlich immer nicht nur einen coolen Namen, sondern man muss natürlich auch coole Fotos für die Presse produzieren. Und das war dann unser Versuch dabei, uns da aufzustellen als kleines Wikipedia-Orchester. Also ne, Wikipedianer, wie man sieht, sehen auch so geekig aus, wie man sie sich vorstellt, aber sind auch sehr, sehr, sehr nette Leute auf jeden Fall. Und genau, das ist eben eine so Impression von unserem Wochenende im Museum da. Nachts sind wir dann aber nach Hause gegangen. Genau. Und bevor ich lange rede, der NDR war da. Tu Gutes und rede darüber. Ne? Achso, Moment, wir haben es schon geladen. Ne? Moment. Kann ich Ihnen jetzt zeigen, was der NDR darüber berichtet hat? Moment. Genau, das bin ich. So.
Die Altklarinette. Kurz vor ihrem Durchbruch im weltweiten Netz. Lukas Metzger will sie nach vorne bringen mit ihrem ersten eigenen Eintrag bei Wikipedia. In Deutschland die 8-beliebteste Website mit über 2 Millionen Artikeln.
Wir sind mittlerweile ein bisschen nach vorne gerückt.
Der Hamburger ist Rechtsanwalt und hat von Musikinstrumenten eigentlich keine Ahnung.
Ich bin optimistisch, weil ich weiß, bei 2 Millionen Artikeln haben wir so langsam Erfahrung darin, ja.
Und weiß einer nicht weiter, hilft ein anderer. Im Schwarm geht's voran. Im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg befassen sich Wikipedianer das erste Mal mit historischen Instrumenten. Die Museumsmacher fangen gerade damit an, sie ins Netz zu stellen. In Deutschland die ersten, die der Welt Zugang zu ihren Beständen verschaffen. Angst, dass dann keiner mehr ins Museum kommt, hat Instrumentenhüter Olaf Kirsch nicht.
Ich denke aber genau das andere passiert. Alle Leute wollen die Mona Lisa im Louvre sehen, weil sie die Mona Lisa kennen, weil sie die irgendwo gesehen haben, weil die so präsent ist. Genau das ist, glaube ich, ein Effekt, dass wir einfach unsere Sammlung bekannt machen.
Wikipedianer nennen sich auch Enzyklopädisten.
Laufen fürs Fernsehen. Es hat eine Viertelstunde gedauert, das. Aber.
Zwar gibt es auch ein paar der 5000 regelmäßig Schreibenden, die es nicht so genau nehmen. Für Lukas und seinem Schwarmbild immer die Quellen angeben.
Ich sage immer, wir machen die Hausaufgaben der Menschheit. Weil wir sehen immer, wenn Wikipedia seine Spendenkampagne im Dezember schaltet, sehen wir, was die Leute als Betreff angeben. Und irgendwann haben sie gesagt, danke für meine gute Deutschnote. Irgendwann haben sie gesagt, danke für mein gutes Abi. Und mittlerweile danken uns die Leute für ihre Uni-Abschlüsse, weil sie bei uns Wissen finden, das sie auf der Universität benutzen können.
Teil einer globalen Community sein. Das ist es, was die Wikipedianer antreibt.
Was uns verschlüsseln? Dass ich dann irgendjemand mal jemand findet und meinen Artikel mit der Alkramette auf Koreanisch übersetzt. Du machst das super. Vielleicht ein Dreiviertelporträt, das ist so ein bisschen dich und. Und Oktavklappe.
Irgendwann sollen die Artikel auch Tonbeispiele liefern. Für heute reichen neue Fotos.
Ja,
was die Akteure hier vereint.
Alle Wikipedianer waren die, die in der Schule so ein bisschen auch ja, bekannt waren dafür, dass sie nicht aufhören konnten zu reden oder Fragen zu stellen. Vor allem Fragen stellen natürlich.
12 Artikel sind bei dem Treffen in Hamburg heute neu entstanden. Die Hälfte davon über Cembalo-Bauer. Lukas hat für die Altklarinette 5 Unterkapitel hinbekommen, mit Quellenangaben.
Das ist ein tolles Gefühl. So wie wenn ein Gärtner ein Beet anlegt oder wenn Leute ihr Auto reparieren, dann am Schluss kann man stolz sein, das habe ich gemacht.
Das ist meine Schaltfläche.
Nach dauert es nicht lange, bis ein anderer seinen Eintrag ergänzt. Ganz in seinem Sinn, damit das Wissen weiter wächst.
Genau, und das lief zweimal im NDR immerhin, weil wir müssen natürlich auch schauen, dass wir öffentlich bleiben mit dem, was wir tun. Genau, und ich wollte Ihnen dann natürlich zeigen, wie sowas dann fertig aussieht. Genau, das ist jetzt ein Artikel über Christian Zell, den berühmten Hamburger Cembalo-Bauer, der eben kein italienischer Cembalo-Bauer, wo die eine Hälfte der Cembalo-Bauer herkommt und kein flämischer Cembalo-Bauer, die andere Hälfte kommt nicht aus Flandern, sondern er kam aus Hamburg, aus Deutschland und hat tolle Cembali gebaut. Und jetzt zeigen wir eben in dem Wikipedia-Artikel über ihn, dass Hamburger, das offizielle Foto des Museums für Kunst und Gewerbe über das Hamburger Zellsche Cembalo. Und alle Artikel, die wir, nach dem Motto Tu Gutes und rede drüber, alle Artikel, die wir im Rahmen des Projekts Wikilabs Music neu angelegt oder verbessert oder bebildert und so weiter haben, die haben wir dann auch in ein gedrucktes Buch drucken lassen. Ich weiß, man soll das Internet nicht ausdrucken, aber sowas kann man super zeigen auf solchen Veranstaltungen wie heute. Man kann es Leuten schenken, zum Beispiel dem Museumsdirektor oder dem Kurator der Musikinstrumentensammlung. Oder wir waren ja mit dem Film auch gesehen, wir waren in der Bücherhallen am Zentralbibliothek, am Hühnerposten, und da kann man sich natürlich mit sowas bedanken, und die mögen natürlich auch ein bisschen tote Bäume. So sieht das dann aus. Ich gebe das jetzt mal rum, das macht man dann so, aber genau, es ist natürlich auch alles online verfügbar, klar. So, und genau, wir sprachen darüber, dass wir ja vom Museum ja nur die Fotos der historischen Musikinstrumente bekamen, aber wir möchten die natürlich den Leuten auch zeigen, natürlich rechts, wie sieht eine Bassblockflöte aus, wie man sie heute spielt. Oder unten, das ist eine Bassquerflöte, das rechts ist keine Trompete, sondern ein Flügelhorn, und wollen den Leuten auch den Unterschied erklären zwischen einem Flügelhorn und einer Trompete. Und da haben wir einen Glücksgriff geschaffen. Der größte Musikinstrumentenhersteller der Welt, Yamaha Music, hat seine Europazentrale in Rellingen bei Hamburg. Und da haben wir ein paar Mal angerufen und hingemeldet, und dann passierte lange nichts, und haben wir irgendwann mal sie angetwittert. Und dann saß am anderen Ende die Social Media Managerin von Yamaha Music Online, und die hat geschaltet, dass was ihr klar war, wenn dann im Artikel Flügelhorn ein Foto von einem Yamaha Flügelhorn ist, dass auch dann Yamaha vielleicht was davon hat, nicht nur wir Wikipedianer. Und dann hatten wir 2 Stunden später 150 hochauflösende Fotos von Yamaha Musikinstrumenten. Aber wir haben nicht nur mit Yamaha kooperiert, sondern wir haben zum Beispiel auch mit dem Weltmarktführer für Celesten kooperiert. Das ist ein 14-Mann-Betrieb am Neckar bei Stuttgart. Das ist Schiedmeier Celesta. Es gibt in Hamburg 4 Celesten. Es steht eins in der Elbphilharmonie, es steht eins in der Oper, eins gehört dem NDR, eins steht in der Leishalle. Mehr Instrumente gibt es davon in Hamburg nicht. Die halten 30 Jahre, da braucht man irgendwann ein neues. Deswegen schafft es ein Betrieb, 80% des Weltmarkts für Celesten abzudecken mit 14 Mann aus aus Stuttgart am Neckar. Und also als ich diese bewegte Grafik gesehen habe, ne, da als Wikipedianer, da schlägt mein Herz höher, weil so kann ich natürlich erklären, ne, wie der Harry Potter Sound entsteht. Dass da quasi und rechts sieht man auch diese, das ist ein kleines Glockenspiel eingebaut in so ein Klavierkorpus. Und so kann ich dann diese tollen Läufe und Klänge machen. So funktioniert das. Und natürlich ist Schiedmeier ganz stolz auf ihren patentierten Mechanismus und erzählt bla bla bla. Es gibt einen super tollen Artikel heute zur Celesta in Wikipedia. Und so haben wir dann eben das Rätsel der Celesta lösen können. Und so können wir jetzt der ganzen Welt erklären, was das mit der Zuckerfee und Harry Potter und wie das alles funktioniert und warum das so was Besonderes ist. Und wie gesagt, ich könnte stundenlang diese tolle Infografik anschauen, weil es einfach, weil wir sind ja angetreten und wir haben gesagt, wir bringen den Brockhaus in das 21. Jahrhundert. Und das sind eben genau solche Beispiele, das kann der Brockhaus nicht, das können nur wir. Und ja, da freuen wir uns jetzt sehr. Ein weiterer Partner, im Beitrag ging es darum, dass wir eben auch ganz, weil das konnte man toll filmen, wir haben Musiker eingeladen, sich fotografieren zu lassen, denn wir wollen ja nicht nur das tote Instrument zeigen, sondern wir wollen auch zeigen, wie man es denn spielt. Und rechts zum Beispiel, links ist ein Arbeitskollege von mir, rechts ist ein Orchesterkollege von mir. Das ist tatsächlich ein Klopümpel. Also jeder kennt das, wenn eine Posaune oder eine Trompete so wah, wah, wah spielt, das ist ein sogenannter Plunger-Mute. Und dann bewegt man natürlich mit der rechten Hand eben diesen Klopümpel, eben macht dann zu und auf und dann steht dieser wah, wah, wah Sound bei der Posaune, bei der Trompete. Das wird weltweit nicht anders gemacht als so. Genau, das können wir zeigen. Und eine Posaune spielt man ja so, ne, dass man immer weiter die Hand ausstreckt, dann wird der Ton immer tiefer. Ne? Und um mal zu zeigen, wie, und das ist dann das sogenannte Züge, es sind festgelegte Positionen, die man als Posaunenschüler lernen muss. Und der letzte Zug, der siebte Zug, der ist so weit weg, dass der quasi wirklich nur noch mit seiner Fingerspitze den Zug festhält. Dass also wenn seine Hand 1 Zentimeter kürzer wäre, könnte er diese Töne nicht spielen. Also das fällt ihm fast aus der Hand. Und um solche Dinge zu zeigen, haben wir halt dann auch mal eben Profis eingeladen. Also der rechts ist Profi, die links die kann so Cello spielen, dass uns es nicht auffällt, dass sie keine professionelle Cellistin ist. Und da haben sie drauf natürlich dann. Und da hat dann deswegen unser Partner Wikimedia Deutschland hat uns dann eben die Fotoausrüstung gestellt, damit wir diese Fotos anfertigen konnten, die wir im Museum dann aufgebaut haben. Wie gesagt, und das sind diese Spendengelder aus dieser berühmten Spendenkampagne, die immer im Dezember läuft, wo dieses Banner dann immer weiter voll geht, genau. Ich erwähnte es. Und wo die Leute eben sagen, vielen Dank für meinen Bachelor. Genau, ein Partner, der nicht davon weiß, dass er Partner ist. Das Metropolitan Museum of Art in New York hat auch sowas gemacht wie das Museum für Kunstgewerbe in Hamburg. Die haben auch ihre Sammlung digitalisiert und online gestellt. Und davon haben wir auch profitiert und haben die dann mal eben auch rüber kopiert. Und das ist eben das Tolle an so einer freien Lizenz. Wir mussten nicht zum Met gehen und sagen, liebes Met, wir sind die Wikipedia, wir machen so ein Projekt in Deutschland, sondern die haben das auf ihrer Website einfach online gestellt und haben drunter geschrieben Public Domain und Download und dann war es das. Ja? Und das bedeutet dann auch, jeder kann das machen. Also wenn Sie sich mit so einem schicken Flügel irgendwie ein T-Shirt bedrucken wollen oder ein Mauspad oder eine Kaffeetasse, können Sie es machen. Da hindert Sie keiner dran, weil das Metropolitan Museum of Art eben auf die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an diesen Fotos vollkommen und ganz verzichtet, weil auch Sie sagen, unser Auftrag ist es, unsere Sammlung der Welt zugänglich zu machen und wir haben nicht eben das Kleingeld, um mal kurz nach New York zu fliegen und das uns anzuschauen. Und auch da sehen Sie, dass man eben auch, das sind eben auch besonders alte Stücke, natürlich wollte ich jetzt natürlich was Kitschiges hier für meine Folien aussuchen, das sind natürlich jetzt auch jetzt nicht typische organologisch interessante Werke, sondern eben früher hat man eben dann besonders schön gestaltete, kunsthandwerklich gestaltete Instrumente gesammelt, aber oben links zum Beispiel einfach, das ist eine Stradivari und so können wir im Wikipedia-Artikel über Stradivari zeigen, so sieht eine Stradivari aus, sieht auch nicht anders aus als jede andere Geige, aber der Artikel gewinnt natürlich dadurch. So, und natürlich, wir freuen uns über jedes weitere Museum, das Lust hat und jedes Unternehmen und jede andere Einrichtung Lust hat, mit uns zu kooperieren. Und aktuell ist eine große, große Baustelle, das fällt auch in einem Nebensatz in dem Beitrag vom NDR, was uns fehlt, ist Ton. Ich kann den Harry Potter kann ich nicht zeigen, weil der John Williams, der würde mir die Urheberrechte dafür nie geben. Aber der Tchaikovsky, der ist jetzt bald so lange tot, dass ich eigentlich sagen könnte, das würde ich gern zeigen, die Zuckerfee. Aber dazu brauche ich erst ein Orchester, das mir das spielt. Und ich hatte der Berliner Philharmoniker so weit, dass sie gesagt haben, ja, wir spielen dir die Zuckerfee und du darfst sie auf Wikipedia stellen. Aber die haben natürlich 10 Jahre Verträge mit dem Deutschen Grammophon. Und jeder Ton, den die Berliner Philharmoniker spielen, gehört der Deutschen Grammophon. Ab der Sekunde, in der es gespielt wurde. Und wenn ich zur Deutschen Grammophon gehe und sage, liebe Deutsche Grammophon, ich hätte gerne den Tanz der Zucker für Wikipedia, die zeigen mir natürlich einen Vogel. Ja? Weil damit verdienen die ihr Geld. Und jetzt versuche ich nach Wegen, um dieses Problem zu umgehen. Ich versuche einerseits, um Orchester, die keinen Plattenvertrag haben, aber trotzdem so gut sind, dass ich sagen kann, das reicht vom Niveau her, dass ich es in 300 Sprachen der ganzen Welt so die Celeste erkläre. Oder andererseits eben, ich hatte neulich einen Termin bei Warner tatsächlich, bei Warner Classics, die sitzen in der Hafen City, in der Speicherstadt, wo ich gesagt habe, wie wäre es denn mit 10 Sekunden Zuckerfee? So, und also so versuche ich da gerade weiter Gespräche zu führen. Wir sind dran, dieses Projekt ist noch nicht beendet. Wenn Sie da jemanden kennen oder eine Idee haben, melden Sie sich gern. So viel zum Thema, genau, so viel zum Thema Wiki Loves Music, es ist nicht abgeschlossen. Machen Sie gerne mit. Genau, und jetzt möchte ich nochmal zu meinem Thema Allmende und Open Glam zurückkehren, weswegen ich ja heute eigentlich hier bin und ich habe noch 10 Minuten ungefähr. Ja, super. Okay, wir haben ja auch ein bisschen zu spät angefangen. Genau. Das erste Museum überhaupt, das seine Sammlung online gestellt hat, ist das Rijksmuseum in Amsterdam. Das berühmteste Bild, das Sie vielleicht alle kennen aus deren Sammlung, ist die The Yellow Milkmaid, die Mark mit dem gelben Wanz und dem Milchkrug unten klein quadratisch. Und die sitzen halt auf mehr Vermeers und Bruegels und wie sie alle heißen, als sie zählen können. Die haben mehr so flämische Blumenstillleben, als man sich in einem Jahr anschauen kann. Das hängt natürlich alles im Keller. Deswegen sind die heilfroh, dass sie das online präsentieren können, weil die so viel Ölgemälde haben, die wissen gar nicht, wohin damit. Aber nein, das ist nicht die Argumentation. Die Argumentation ist auch, dass sie sagen, ja, wer kommt nach Amsterdam? Wir wollen das der ganzen Welt zeigen. Eine schöne Anekdote eben in Bezug auf die Milchmarkt ist, dass der Wärter von einer wütenden japanischen Touristin angesprochen wurde, die vor dem Milchmarkt stand und sagte, das ist eine Kopie, ich will das Original sehen. Und sagte der Wärter, nee, das ist schon das Original, bitte halten Sie schön Abstand, sonst, ne? Dann sagte sie, nein, das ist das Falsche. Ich habe mir das im Internet genau angeguckt, das Gelb ist ein anderes Gelb. Und das ist so eine Anekdote, die das Rijksmuseum erzählt, das gesagt, unser Auftrag der Welt, diese Milchmarkt zu zeigen, die geht über diesen Ausstellungssaal in Amsterdam hinaus. Es kursierten halt, bevor sie dieses Projekt gemacht haben, im Internet so viele schlechte Reproduktionen mit dem falschen Gelbstich im Internet, in Büchern und so weiter, dass die Leute mit falschen Erwartungen hinkamen und dann eben zornig den Wachmann angepöbelt haben, wo denn das Original sei. Und die haben eben gesagt, genau, unser Auftrag als Museum ist ein anderer im 21. Jahrhundert. Oder der ist nicht ein anderer, sondern der hat sich erweitert. Und das nimmt mittlerweile beim Rijksmuseum in Amsterdam, die eben die ersten sind, die damit angefangen haben, Formen an, dass die sagen, naja, Mauspad, schön und gut, wir machen einen Wettbewerb. Also lad dir bei uns ein flämisches Blumenstillleben runter oder sonst irgendwas und mach damit was Cooles und wir prämieren die besten Ideen, die besten Nachnutzungen. Und besonders süß ist hier diese Schlafmaske, aus irgendeiner Infantin. Denn das Museum könnte in seinem eigenen Museumsshop sowas verkaufen, aber da würden sie irgendwie im Jahr vielleicht 500 Euro mitverdienen. Aber mit sowas, da erreichen sie sozusagen so ganz andere Schichten. Und natürlich, die Generation Pinterest findet sowas natürlich super. Genau, wenn Sie möchten, gehen Sie auf reikstudio.nl oder so. Spielen Sie da gerne mit rum. Und das ist so State of the Art, was Open Glam angeht aktuell. Die Auflösungen sind da so hoch, dass wenn man da auf Download klickt, dass nochmal ein Hinweis kommt, Möchtest du nicht vielleicht erstmal die kleinere Version downloaden, weil das ist so krass hoch, die Auflösung, dass du wirklich dein Auto damit bekleben kannst. Also das ist hier nicht ein Mockup, sondern das ist wirklich so krass. Schreiben Sie auch hin, ne? The image you just downloaded is super sharp. Genau, das ist das Rijksmuseum in Amsterdam. Wollte ich Ihnen noch zeigen. Genau, und jetzt das nächste Kapitel, das wir mit dem MKG aufschlagen. Und dann irgendwann rief mich nämlich der Kurator der Sammlung Islamische Kunst an und sagte, also was die Musiker gemacht haben, das will ich auch. Und das ist natürlich, da haben wir gemerkt, der Groschen ist gefallen. Ja, also nicht mehr wir müssen zum Museum hingehen und die bequatschen, sondern die sagen, nö. Ich habe so toll, der Kurator der Sammlung Islamische Kunst sagt, ich habe so tolle Dinge in meiner Sammlung, ich will die auch digitalisieren und ich will die auch der Welt zeigen und ich brauche Wikipedia als Vektor. Also mich hier irgendeine Liebesgeschichte. Nee, das ist ein Koran, Entschuldigung, da sind auch Liebesgeschichten drin, aber er hat irgendeine andere Liebesgeschichte und er sagte, von dieser Liebesgeschichte gibt es den Wikipedia-Artikel nur auf Englisch, wir müssen ihn mal auf Deutsch übersetzen und in andere Sprachen, weil diese Liebesgeschichte total toll ist und ich immer erklären muss, was in diesem Buch drin steht und keiner weiß das und ich würde gerne auf den Wikipedia-Artikel verweisen können. Und da wollen wir jetzt mit dem Studiengang Islamwissenschaften der Universität Bamberg kooperieren, dass die mal mit dem Seminar zu uns nach Hamburg kommen und dann eben diese Sammlung für uns für Wikipedia erschließen. Ach so, ja, und jetzt die Kehrseite der Medaille. Jetzt mal so, man soll ja auch nicht nur von seinen Erfolgen sprechen, sondern auch von seinen Misserfolgen. Und da ist es mal so richtig in die Hose gegangen. Auch passt zum Thema Wiki Loves Music, vielleicht kennen Sie diesen Herrn, das ist Richard Wagner, ein halbwegs bekannter Komponist. Der war auch zu Lebzeiten sehr erfolgreich und wurde deswegen öfter porträtiert. Und das ist eben eine Version eines Porträts von ihm. Da gibt es verschiedene Versionen. Und diese Version dieses konkreten Ölgemäldes hängt durch die Wirren der Geschichte heute in einer Außenstelle des Reichs-Engelbronn-Museums der Stadt Mannheim. Dieses Außenstelle hat am Tag, ich bin jetzt ein bisschen gehässig, aber ich würde mal schätzen, 20 Besucher. So, wir würden gerne dieses Ölgemälde verwenden, um in 300 Sprachen Leben und Werk Richard Wagners und die Auswirkungen des Wagnerismus und die deutsche Spätromantik illustrieren. So, ich muss so langsam, den Bogen machen, aber wie gesagt, dieser Misserfolg ist mir noch ganz wichtig. Und das Rijksengelhorn-Museum sagt, dieses Ölgemälde gehört uns. Und die Urheberrechte an dieser Digitalisierung, die Sie jetzt hier sehen, gehören auch uns. Und die darf niemand haben, der uns nicht eine Lizenz bezahlt. Und wenn Sie ein Mauspad mit diesem oder ein T-Shirt damit bedrucken wollen, müssen Sie bei uns kostenpflichtig eine Lizenz zahlen. Jetzt Sie als Studierende des Studiengangs Informationswissenschaften, warum tickt das Museum so? Und das Stichwort heißt Deutungshoheit. Das Museum sagt, uns wurde dieses Werk anvertraut. Wir haben die Aufgabe, es zu zeigen, es zu beforschen, aber auch es zu erklären. Und wir sind die, die dieses Werk am besten kennen, weil wir es schon ganz lange haben. Und wir wollen es der Welt erklären und wir wollen nicht, mein Wagner hat ja auch ein bisschen eine schwierige Persönlichkeit, seine politischen Ansichten sind definitiv nicht nachahmenswert. Und wir wollen nicht, dass es in falsche Hände gerät, wir wollen die Deutungshoheit über dieses Werk haben. Und wir wollen diejenigen sein, die das erklären. Und wir haben auch den gesetzgeberischen Auftrag, mit unserem Eigentum, das uns der Steuerzahler gegeben hat, das nicht zu verplempern. Und wir sagen, wir verdienen dann vielleicht so und so viel Euro im Jahr damit, dass wir, wenn jemand sich ein T-Shirt drucken will oder ein Mauspad oder wenn es jemand ein Bildband abdrucken will oder auf einer Kaffeetasse, dass jemand die Lizenz dafür abkauft und dann verdienen wir noch ein bisschen Geld. Denn Museum betreiben ist schweineteuer, kommunale Kassen sind chronisch leer und so verdienen wir ein bisschen Geld. Klammer auf, ich glaube nicht, dass dieses Wagner-Porträt auch nur einen Euro verdient hat jemals, weil den städtischen Beamten zu bezahlen, der diese Lizenzen verkauft, ist teurer als das Geld, das man damit einnimmt. Ja? Weil da muss man ja jemanden hinsetzen, der sich urheberrechtlich, vertragsrechtlich, kunsthistorisch auskennt, das ist ja nicht irgendwer, der dann da diese Lizenzen vergibt von Hand, der Faxe hin und her schickt und was weiß ich. Das kostet garantiert mehr, als die im Jahr mit diesem Wagner-Porträt an Lizenzgebühren einnimmt. Das weiß ich, weil ich nach dem Hamburger Informationsfreiheitsgesetz mal die Hamburger Kunsthallen gefragt habe, wie viel sie, die machen das nämlich auch, mit dem Wanderer über dem Nebelmeer, den sie alle kennen, Caspar David Friedrich, verdienen, ja, rauskam 0 Euro. Und dann sage ich, liebe Kunsthallen Hamburg und liebes Reis-Engelhorn-Museum der Stadt Mannheim, wollen wir uns nicht vielleicht einigen, dass wir das vielleicht doch auf Wikimedia Commons hochladen, so, und Public Domain und so weiter? Und das Reis-Engelhorn-Museum Hamburg sagt, nein, niemals, Deutungshoheit, und verklagt uns. Wir haben es nämlich auf Wikimedia Commons hochgeladen, weil wir übrigens auch glauben, dass es gar keine Urheberrechte geben kann an eine Reproduktion eines 250 Jahre alten Ölgemäldes, weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, wenn man ein Ölgemälde auf einen Scanner legt, dann können keine Urheberrechte entstehen. Wenn ich also ein Foto mache, das aussieht wie ein Scan, ja, also was ist der Unterschied zwischen diesem Foto, das ist offenbar ein Foto, das könnte genauso gut ein Scan sein. Und da sagen wir, da kann doch juristisch kein Unterschied sein, nur welche Technik ich verwende, ob ich einen Scanner verwende oder eine Fotokamera. Und jetzt streiten wir uns gerade vor dem Bundesgerichtshof über diese Rechtsfrage. In 2 bis 3 Wochen ergeht das Urteil, Reis-Engelhorn-Museum der Stadt Mannheim gegen Wikimedia Foundation. Genau, und das sind auch ihre Spendengelder, die wir verwenden, um diesen Rechtsstreit zu finanzieren. Deswegen haben wir uns auch 3-mal überlegt, ob wir das wirklich machen wollen, ob wir diesen Rechtsstreit führen wollen. Und wir haben gesagt, ja, wir können durch diesen Rechtsstreit, haben wir die Publicity. Ich habe Ihnen ja gerade gezeigt, dass die Medien darüber berichten. Also das sind jetzt Online-Medien, die halt schön bunt darüber berichten. Das sind auch klassische Printmedien. Letzte Woche bin ich interviewt worden für die Frankfurter Rundschau, immerhin zu diesem Thema. Also wir können damit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und auch der Gesetzgeber auf dieses Thema richten, weil ich glaube nicht, dass der Stadtrat der Stadt Mannheim weiß, was seine Behörde, das Reis-Engelhorn-Museum, da so macht und wie die ihren staatlichen Auftrag, ihren gesetzgeberischen Auftrag so verstehen. Und wir können diese Rechtsfrage, die offenbar ungeklärt ist, weil der Bundesgerichtshof hat sich jetzt viel Zeit dafür genommen, darüber zu erklären, was entsteht zwischen diesem Foto und der Scan-Reproduktion eines gemeinfreien öffentlichen Werks. Und wir sagen, selbst wenn wir vor dem Bundesgerichtshof verlieren, dann haben wir dadurch die Publicity und dann haben wir dadurch auch den Startpunkt, einerseits in den Stadtrat der Stadt Mannheim zu gehen und denen sagen, sagt mal eurem Museumsdirektor, dass das so nicht geht. Und zweitens zum Bundestag zu gehen und sagen, wir müssen offenbar das Gesetz ändern. Denn es kann nicht sein, dass irgendein Museum in seinem Keller einen flämischen Blumenstrauß hat und den nicht zeigt oder einen Zaun drum macht oder ein Bitte nicht fotografieren Schild aufhängt und dadurch ein 200 oder 300 Jahre altes Ölgemälde, das längst gemeinfrei ist, die urheberrechtlichen Schutzrechte sind lange abgelaufen, wieder monopolisiert. Der Gedanke des Urheberrechts ist ja, dass der Urheber ein zeitlich beschränktes und auch inhaltlich durch Schranken beschränktes Ausschlussrecht bekommt an seinem Werk, aber es ist dann irgendwann vorbei. Irgendwann wird auch das Porträt von Richard Wagner Teil der Allmende. Aber das wird ja konterkariert dadurch, dass ich sage, durch eine Digitalisierung kann ich es wieder remonopolisieren, kann ich wieder ein Urheberrecht daran, ein geistiges Eigentum an einem bereits gemeinfreien Werk produzieren. Und eine Minute bevor die Urheberrechte an diesem Foto ablaufen, lösche ich dieses Foto, mache ein neues Foto und kann somit in alle Ewigkeit ein Urheberrecht an der Digitalisat dieses Werks behalten. Und da sagen wir Wikipedianer, liebe Freunde, das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch, der Vektor geht doch hin zur digitalen Allmende. Das war doch was wir eigentlich wollten. Ja? Und das ist die Diskussion, die wir führen. Ich räume uns von dem Bundesgerichtshof, weiß ich nicht, 50-50 ist es aktuell. Wir wissen nicht, wie der Bundesgerichtshof entscheiden wird. Und vor allem sind ja diese ganzen rechtspolitischen Argumente, diese ganzen ethischen Argumente, die interessieren den Bundesgerichtshof ja zu Recht nichts. Und der unterscheidet ja nur über diese komische Geschichte, die Unterscheidung zwischen Scans und Fotografien in § 72 Urheberrechtsgesetz. Aber diese Diskussion, die wollen wir führen. Und deswegen bin ich heute hier, um das Ihnen zu erklären, dass wir eben sagen müssen, dass Kulturinstitutionen ich habe es heute eben am Beispiel von Museen erklärt, aber natürlich auch Bibliotheken, natürlich auch Archive, dass für die Digitalisierung, dass für sie der Sprung in 21. Jahrhundert bedeutet, dass sie sagen müssen, wir müssen das Wissen, auf das wir aufpassen, die Kulturschätze, auf die wir aufpassen, die müssen wir nicht nur physisch jedermann zugänglich machen und einen so geringen wie möglich einen Eintritt verlangen und Schulklassen und Bildungsarbeit und Museumsfeste fahren und möglichst viele Leute in unsere Einrichtung zu holen, um möglichst vielen Leuten das zu erklären. Das bedeutet im 21. Jahrhundert im Zuge der Digitalisierung auch eben, dass man es digital jedermann zugänglich, nachnutzbar, weiterverwendbar machen muss. Weil eben unsere Kultur, die Musik von Richard Wagner, die Musik von Tschaikowski, aber auch politische Gedanken, Erinnerungen, ich meine gerade in Deutschland, wo wir ja sagen, bei uns ist Erinnerung ist Staatsräson. Ja? Unsere nationale Identität baut darauf auf, dass wir wissen, dass Richard Wagner politisch leider, wie gesagt, ein Arschloch war, Verzeihung, aber so groß er musikalisch ein großer Künstler war. Und das ist Teil unserer nationalen Identität. Und gerade wir sollten doch dann wissen, dass wir das möglichst weit aufmachen müssen, das Feld für diesen Bereich. So politisch wollte ich jetzt gar nicht werden, aber so sehr brennt mir unter den Nägeln, dann sollten wir vom Bundesgerichtshof unterliegen, so sehr habe ich dann Lust, loszulegen politisch. Und so sehr würde ich mich freuen natürlich, wenn ich weiterhin auch nach dem heutigen Vortrag Ihre Unterstützung nicht nur für den Kommafehler habe, aber auch Unterstützung für Sie habe, für unsere politische Arbeit, die wir auch mit Ihren Spenden natürlich finanzieren. Machen Sie gerne mit, bleiben Sie uns in Kontakt, bleiben Sie uns gewogen. So, und jetzt waren Sie lange aufmerksam und jetzt dürfen Sie Fragen stellen. Vielen Dank.